möchte gerne noch eine Folie mit euch durchgehen, ein kleiner Exkurs über Selbstverleugnung. Und es ist ja immer gut, wenn man Beispiele aus der Schrift wählt, weil die am beeindruckendsten sind. Und vielleicht können wir zuerst eine Stelle lesen aus 1. Chroniker 29. Dort redet ein König und er sagt Folgendes. Und dieses Gebet von David ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ein Mensch redet, der verstanden hat, dass sein schwarzer Punkt aus dem Kreis nach außen gerückt ist. Denn wir können erstens genau zuhören, über wen redet er, und wenn er über sich selbst redet, wie redet er dann? Das ist ein Gebet, das muss man sich eigentlich einmal pro Woche auf der Zunge zergehen lassen. 1. Chroniker 29, Vers 10 in der Mitte. Gepriesen sei es du. Ja, habt ihr gehört? Gepriesen sei es du. Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit, dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz und die Pracht. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Das betet übrigens David, als er vor einem Baustoffhandel der besonderen Sorte sitzt. Er hat Unmengen an Gold, Silber, Edelsteine, Holz aufgehäuft. Es war so beeindruckend. Und da hätten wir wahrscheinlich eine Rede angesetzt und hätten gedacht, Herr, danke, dass du uns geholfen hast, dass wir so viel für dich sammeln konnten. Kein Wort davon. Dein Herr ist das Königreich. Du bist über alles erhaben als Haupt. Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand ist es, alles groß und stark zu machen. Damit sagt David, dass ich König sein darf und dass ich so viel Material sammeln durfte, ist allein auf dich zurückzuführen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich. Wir rühmen deinen herrlichen Namen, denn wer bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir vermögen, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Das finde ich eine schöne Regierungserklärung, auch für eine Ehe zum Beispiel. Wenn man so einen Start beginnt, man heiratet, und dann fragt man sich mit seinem Ehepartner, wie wollen wir eigentlich gemeinsam Gott begegnen? Und da ist es doch gut, dass man 80% seines Gebetslebens darauf verwendet, um Gott zu preisen. Und dass man dann noch 20% verwendet, um ihm zu danken. Und dann bleibt für unsere ganze Bettelei nicht mehr viel übrig. Wir haben mal eine Erhebung gemacht unter jungen Leuten, wie die Anteile ihrer Gebete sind. Und da ist rausgekommen, 85% bitten wir. 12% danken wir. Wie viel bleibt übrig? 3% preisen wir. Das ist eigentlich schade, oder? Es wäre doch nett, wenn wir frühs aufstehen, putzen uns die Zähne, alles, was so dringend notwendig ist, dann frühstücken wir, dann lesen wir unsere Bibel und dann singen wir immer noch ein Lied. Singt ihr noch zu Hause? Wäre doch nett, oder? Wenn wir wenigstens, bevor wir aus dem Haus gehen, den Herrn preisen. David macht das. Negatives Vorbild, Saul. 1. Samuel 15, Vers 30. Also wenn man Lebensbilder studiert in der Bibel, das ist auch sehr spannend. Und Saul ist schon eine spezielle Figur. Der hat also gesündigt, eindeutig. Er hat den Agag nicht getötet, hat dann diese Schuld dem Volk in die Schuhe geschoben. Und dann sagt er etwas sehr Seltsames in 1. Samuel 15, Vers 30. Und er sprach, ich habe gesündigt, nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Das ist abartig, oder? Da kommt jemand an und sagt, ich habe gesündigt. Und da sollte man doch denken, der ist am Boden zerstört, oder? Der ist echt gedemütigt. Der hat verstanden, dass er einen Fehler gemacht hat. aber ohne Luft zu holen, also bei mir ist in der Bibel keine Atempause eingezeichnet, er sagt, ich habe gesündigt, nun ehre mich doch vor den Ältesten, meine Zeuge. So sind wir, sind völlig kaputt. Wir sind krank in unserem Denken. So war Saul. Saul war so von sich überzeugt. Er hat sich ständig mit anderen verglichen. Und wenn jemand kam, der 10.000 erschlagen hat, wo er nur 1.000 erschlagen hat, der musste von ihm persönlich an die Wand gespießt werden. Da gab es keine andere Lösung. Saul war das Maß aller Dinge. Und deswegen hat er so ein jämmerliches Ende. Johannes der Täufer, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das haben wir schon erwähnt. Dann eine sehr schöne Stelle in Römer 3, Vers 27. Wir haben ja schon mal Gemeindezucht, eine besondere Form der Gemeindezucht ist ein Ausschluss. Und es gab Phasen in der Brüderbewegung, da haben wir den inflationär betrieben, vielleicht auch schon mal unberechtigt, sodass man dann damit etwas vorsichtiger geworden ist, was ich gut finde. Wobei wir heute wieder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen drohen und über Gemeindezucht immer weniger nachdenken, auch wenn es vielleicht mal nötig ist. Es gibt einen Ausschluss, wenn wir den vollziehen, da können wir sicher sein, dass der niemals falsch ist. Der steht in Römer 3, Vers 27. Wo ist denn der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Wenn wir dafür sorgen, dass der Ruhm in unseren Gemeindezusammenkünften, der menschliche Ruhm, keinen Platz hat, dann sind wir auf einem guten Weg. Paulus entfaltet das gesamte Erlösungswerk Jesu Christi. Er zeigt, dass alle Sorten von Menschen schuldig sind, dass Gott alles getan hat. Und dann stellt er die Frage, die heute ganz viele Menschen bewegt. Wenn ich mich bekehre, kann ich denn wenigstens auch noch mir eine Medaille umhängen? Und da sagt Gott, totale Fehlanzeige. Es gibt keinen Ruhm für dich. Der Ruhm ist ausgeschlossen. Und das hat David so gut verstanden. Er betet zu Gott. Alles kommt von dir. Du bist über alles erhaben. Und wenn wir dir etwas geben, dann hast du es zuvor in unsere Hände gelegt. Es ist nicht auf unser Mist gewachsen. Und dann kommen wir zu 1. Korinther 4, Vers 7. Da steht, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Das macht uns demütig. Ich weiß nicht, ob ich hier schon die Geschichte von meinem Sohn erzählt habe vor vielen Jahren, als der mal kurz vor Weihnachten zu mir kam und sagte, Papa, ich brauche 20 Euro von dir. Da habe ich gesagt, wofür? Ja, ich will dir Weihnachtsgeschenke kaufen. Da habe ich gesagt, sehr schön, da kriegst du auch 30. Und dann rennt er los und kauft ein. Und am 24. steht er dann da, stolz wie Oscar, und präsentiert mir seine Geschenke. Und ich denke die ganze Zeit, naja, du bist ganz schön gerissen. Ich meine, es ist doch mein Geld, oder? Und dann gehe ich abends ins Bett und denke, okay, so bin ich auch. Ich gebe Gott etwas und sage noch zu Gott, Gott, habe ich dir nicht herrlich gedient, hingebungsvoll. Ich habe dir was gegeben, eine Spende. Ich stehe so wie Walter, also so heißt mein jüngster Sohn, vor Gott. Und dann nimmt mich Gott ganz nah an sich ran und sagt, Klaus, hast du es vielleicht vergessen? Ich habe es dir eigentlich alles gegeben. Ach, ärgerlich, oder? Der Ruhm ist ausgeschlossen. Wie bin ich denn geboren? Mit Nadelstreifenanzug? Ich bin nackt geboren. Dass Gott mir gläubige Eltern geschenkt hat, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Dass Gott mich in meinem Leben, gerade in meinen ersten Lebensjahren, mit Güte überhäuft hat, dafür kann ich überhaupt nichts. Dass ich denken kann, entspringt auch nicht meinem Willen. Dass mein Herz schlägt, auch nicht. Dass Gott mir Verstand gegeben hat, auch das kommt nicht von mir. Und jetzt nehme ich dieses ganze Sammelsurium, was Gott mir gibt, und verwende es für ihn. Und dann sagt Paulus zu den Korinthern, die so extrem stolz waren. Die haben einen Kampf veranstaltet in der Gemeinde, wer der Größte sei. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 4, was habt ihr denn, was ihr nicht empfangen habt? Und man muss diesen Satz so lesen, dass man empfangen unterstreicht. Was hast du denn, was du nicht empfangen hast? Vielleicht denkst du am Ende deines Lebens, also wenn ich dann vor Gott stehe, dann werde ich ihm die Bilanz meiner Firma zeigen und dann wird der vor Begeisterung auf die Knie gehen. Das ist doch Quatsch, oder? Gott sagt, was interessieren mich deine Bilanzen? Das hast du doch alles von mir bekommen. Gib doch mir die Ehre. Und ich habe jetzt mit einem gläubigen Geschäftsmann gesprochen, der hat das 50-jährige Firmenjubiläum gefeiert, hat ein Riesenbuch gemacht. Und ich war entsetzt. Da war nicht ein Hinweis auf Gott. Nicht ein Bibelvers. Und ich habe ihm gesagt, du musst das neu drucken. Das geht nicht. Das ist ekelhaft. Auch wenn ich dich verstehe, das ist natürlich dein Lebenswerk. Jetzt übergibst du das an deinen Sohn. Und da stehen die Firmenhallen. Und es hat sich prächtig entwickelt. Und du beschäftigst 750 Leute. Toll. Aber du weißt ganz genau, wem du es zu verdanken hast. Und du bedankst dich nicht bei ihm. Das ist übel. Das ist sehr übel. Was hast du, dass du nicht empfangen hast? Jetzt geht Paulus noch weiter. Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Das ist so, wie wenn ich mit einem geborgten Auto durch die Gegend fahre und gebe überall an. Und dann sagt man, Herr Klaus, die Papiere liegen doch eh bei der Bank. Also, was soll's? Du brauchst da dich nicht zu brüsten. Ja, das wäre nett, wenn wir das ein bisschen verstehen. Paulus ist so ein gutes Vorbild. Philipper 2, Vers 17. Er beschreibt etwa seinen Dienst. Und es gibt ja einige Stellen, da redet Paulus über seinen Dienst, wo man denken könnte, naja, Paulus, musstest du da so viel drüber reden, gerade im 2. Korintherbrief. Da gibt es einen speziellen Grund für, über den reden wir heute nicht. Aber hier gibt es so eine kleine Fußnote. Und da sollten wir auch immer gut zuhören, wenn Paulus so etwas macht. In Philipper 2 redet er ganz kurz mal etwas über sich selbst. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue euch mit euch allen. Das ist doch interessant. Er sagt noch nicht mal, ich bin das Sahnehäubchen über eurem Dienst, sondern ich bin das Trankopfer. Was ist das Besondere an einem Trankopfer? Man kann es nicht mehr sehen. Es ist flüssig. Du hast das wirkliche Opfer, das Fleischopfer, und da wurde eine Kanne genommen mit Wein und es wurde als Trankopfer über den Dienst geschüttet. Entweder es verdampfte sofort oder es versackte irgendwo. Man hat es nur hinterher geschmeckt, ja, wie Rehrücken in Rotweinsoße. Ja, da schmeckt man das auch. Aber wenn man damals ein Opfer gebracht hat und man hat ein Trankopfer darüber gegossen, dann hat man das nicht gesehen. Und das wünsche ich mir, zu dienen, ohne gesehen zu werden. Darby hat auf seinem, nicht Schreibtisch, sondern Grabstein stehen, unbekannt in der Welt, wohlbekannt bei Gott. Luther hat gesagt, ich möchte niemals, dass ein Mensch eine Kirche nach meinem Namen benennt. Sie haben sich leider nicht dran gehalten. Es waren wirklich bescheidene Leute. Paulus sagt, wisst ihr was, ich bin doch nur so ein Trankopfer. Kannst du ja mal hingucken, ob du mich noch siehst. Ich bin nicht zu sehen. Ich bin unsichtbar. Warum? Ich bin nicht wichtig. Und dann nochmal das Gebet von David. Gott, du bist wichtig. Und liebe Geschwister, ist nicht das, was unser Herz voll macht, dass unser Herz voll von Gott ist? Dass wir manchmal vor Gott stehen und sagen, Herr, ich möchte so sehr, dass dir die ganze Ehre gehört, alles. Und ich freue mich auf den Augenblick, wo du auf die Erde kommst, sichtbar, wo alle Völker sich vor dir verneigen werden. Keiner wird es wagen, dir noch eine Ohrfeige zu geben, dich anzuspucken, sondern plötzlich steht mein Herr in der Mitte und alle werden sich vor ihm verbeugen. Und das ist doch die größte Freude, die du haben kannst, dass der, den du liebst, dass er die ganze Ehre bekommt, oder? Also durchströmt euch das schon mal so? In eurem Glaubensherzen, dass ihr euch so freut, wenn meinem Herrn die ganze Ehre gehört. Es ist doch unerträglich, wie der Herr vor diesem Diener steht und er gibt ihm eine Ohrfeige. Und dann sagt der Herr in Johannes 18, wenn ich übel geredet habe, so gib Zeugnis von dem Übel. Wenn ich aber recht geredet habe, dann sagt er, was schlägst du mich? Und dann stehen sich die beiden gegenüber. Habt ihr euch das schon mal bildlich vorgestellt?
der Schöpfer und dieses elende Geschöpf, was seine Hand ausstreckt gegen den Schöpfer. Und der Schöpfer schlägt nicht zurück. Ich hätte wenigstens gedacht, wir können noch mal das Korah-Experiment machen. Ja, einfach Boden auf und weg mit dem Knilch. Er bleibt stehen und der Herr fragt ihn noch, du, ich wollte mich mal eben bei dir erkundigen, warum du mich eigentlich schlägst. Warum schlägst du mich? Und das ist dann alles vorbei. Und der Diener wird dann auch da stehen. Und er wird sich auch verbeugen. Leider kennen wir diese kollegialen Verbeugungen nur von Moscheen heute. Aber das wird noch anders aussehen. Und ich freue mich so sehr darauf. Wir lieben doch unseren Herrn, oder? Mensch, er ist für uns gestorben. Er ist mein Leben. Er ist überhaupt der, der meinem Leben einen Sinn gibt, der mir die ganze Freude gibt, die ich habe. Und dann kommt er auf die Erde und wird alle Ehre bekommen. Das finde ich fantastisch. Also wenn meine Frau ein Kind gekriegt hat, das hat mich immer sehr ernüchtert, weil das irgendwie immer so eine Quälerei ist, so eine Geburt. Also für die Männer natürlich bei weitem anstrengender als für die Frauen. Da habe ich gedacht, das sind so Momente, da müsste man den Frauen so einen Heldenstatus geben. Ja. Dann habe ich gedacht, so nach einer Woche kommt dann meine Frau immer nach Hause. Dann habe ich den Kindern, die schon zu Hause waren, gesagt, ihr müsst eine Party machen. Macht eine Fete, hängt alles voll und zeigt Mama irgendwie, dass sie mal die Ehre bekommen für die Schinderei, die ihr nicht miterlebt habt. Und beim letzten Kind oder beim vorletzten Kind, dann bin ich in die Klinik gefahren und habe meine Frau nach Hause geholt mit dem neuen Kind. Und dann gingen oben die Fenster in unserem Haus auf und die Kinder brüllten alle oben aus dem Fenster, der Papa ist wieder da. Das war natürlich falsch. Und das war so auch nicht eingeübt, aber es war irgendwie so lustig. Und hat mir auch ein bisschen geschmeichelt. Nein, nein, meine Kinder haben eine gute Beziehung zu ihrer Mutter, keine Frage. Und sie haben das auch sehr, sehr wertgeschätzt. Dass wir uns freuen, wenn Leute, die Ehre verdient haben, dass sie Ehre bekommen. Ja? Das freut uns schon im rein menschlichen Bereich. Wie sehr erst, wenn der Herr wiederkommt. Und liebe Freunde, das ist ja nicht irgendwie fiktiv. Wir glauben ja nicht an ein Märchen. Also er wird wirklich wiederkommen. Also erstmal erwarten wir ihn zur Entrückung, demnächst. Bis dahin arbeiten wir mit Volldampf. Und dann eine kurze Zeit später, wenn wir uns mit unseren prophetischen Ideen nicht geirrt haben, kommt der Herr wieder auf die Erde. Wunderbar. Wenn wir daran denken, ist es einfach albern, dass wir Ehre und Ruhm für uns reklamieren. Es ist einfach albern. Es ist unpassend. Es ist blöd. Und der Herr sagt, wenn du mir nachkommen willst, dann verleugne dich selbst. Wir müssen jetzt leider Abraham und Lot überspringen. Und ich möchte jetzt gerne noch zu dem zweiten Thema kommen. Und dieses Thema lautet, der kann nicht mein Jünger sein. Und wir lesen die zweite Stelle im Lukas-Evangelium über Jüngerschaft. Lukas 14, Vers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor nieder und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor nieder und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der wieder ihn kommt mit 20.000. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Also nun, jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land
noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Der Herr Jesus redet eine sehr deutliche Botschaft und er sagt dreimal in diesem Text, der kann nicht mein Jünger sein. Und ich bin immer dafür, dass wir die Bibel wörtlich auslegen und von dieser Schärfe auch nichts wegnehmen. Der Herr Jesus sagt, vielleicht hast du so etwas mal gehört, dann ist es heute eine Korrektur für dich. Du kannst nicht Christ sein und kein Jünger sein. Das kann man nicht auseinander dividieren. Und das ist krank, so ein Denken. Sondern der Herr sagt, wenn du Christ bist, bist du automatisch Jünger. Und wenn du dir eine Scheinwelt baust, dass du denkst, du könntest diese Privilegien alle genießen, ohne mir nachzufolgen, dann hast du nicht verstanden, was Christsein und Jüngerschaft bedeutet. Das geht nicht. Und ich glaube auch, dass man nicht wirklich ein wiedergeborener Christ sein kann, ohne zu verstehen, dass man gleichzeitig Jünger ist. Es geht nicht. Man hat dann nicht wirklich verstanden, was am Kreuz passiert ist. Aber manchmal ist es gut, dass uns der Herr auch mal aufweckt und dass er sagt, nicht sagt, naja, Klaus, dann wird es schwierig oder dann wirst du dich quälen als Jünger, sondern er sagt, das geht nicht. Wenn du das nicht machst, wenn du diese drei Dinge nicht erfüllst als Bedingung, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Verstehst du das? Und er sagt eigentlich durch die Blume, dann bist du auch kein Christ. Jetzt muss ich hier vorsichtig sein, wenn ihr das aufnehmt. Aber versteht bitte die Radikalität der Worte Jesu. Und vielleicht brauchen wir auch eine Wachrüttelung. Also wir haben schon mal mit jungen Leuten zu tun auf dem Gelände und manche leben noch in einem Zwitterstadium. Da weiß ich nicht so richtig, sind die eigentlich gläubig, sind sie nicht gläubig? Und wir haben so eine Regel, es gibt jedenfalls für die Besucher auf dem Reiherhals kein Alkohol. Und wir haben das ein paar Mal deutlich gesagt, also wenn wir das erleben, dann müsst ihr nach Hause fahren. Aber es gibt viele junge Leute, die erleben ganz selten eine gewisse Konsequenz. Habe ich manchmal den Eindruck, auch in der Kindererziehung, wenn wir Dinge sagen, dass wir es dann auch tun. Und als sie sich dann entschlossen haben, eine Flasche Schnaps zu kaufen und die auch nicht unbedingt zu verbergen, dann bin ich zu ihnen hin und habe ihnen gesagt, ihr fahrt heute Abend nach Hause. Da waren die geschockt und haben gedacht, naja, das haben wir schon gewusst, aber wir können ja mal reden mit dir. Ich sage, wir können auf jeden Fall reden, aber nach dem Reden werdet ihr nach Hause fahren. Es wird sich daran nichts ändern. Und wie sie uns später gesagt haben, wir haben zum Glück zu denen allen wieder eine sehr gute Beziehung, waren sie das nicht gewöhnt. Sie waren einfach konsequent nicht gewöhnt. Und das hat sie völlig umgehauen. Und das war, glaube ich, für sie sehr heilsam. Wobei ich das nicht so nett fand, dass wir das tun mussten. Und der Herr ist auch so. Er redet nicht ewig. Er sagt, ich möchte, dass du verstehst, dass du so, wenn du so lebst, wie ich das hier beschrieben habe, kannst du nicht mein Jünger sein. Verstehst du das? Dann hast du irgendwas nicht verstanden. Dann lass uns nochmal über das Kreuz nachdenken. Lass uns nochmal darüber nachdenken, wer du eigentlich warst, bevor du zu mir gekommen bist. Hast du eigentlich verstanden, dass du ein Sünder bist? Hast du eigentlich verstanden, dass du verloren bist? Also ich habe früher mit Begeisterung Kindergeschichten gelesen. Ich glaube, das Lesen geht so ein bisschen verloren. Und eine Geschichte habe ich nie vergessen. Die kennt ihr wahrscheinlich alle, die Geschichte mit dem Zug, ja, wo der Zugführer da drinnen sitzt und er sieht irgendetwas in der Dunkelheit, was rätselhaft ist. Irgendein Schatten springt immer vor dem Zug und er fährt immer weiter und es wird immer seltsamer und er denkt schon, er ist müde oder er kann nicht verstehen, was das eigentlich ist. Und dann wird es ihm so unheimlich, dass er immer wieder diese Erscheinung hat und er nicht weiß, was das ist. Kennt ihr die Geschichte? Was? Ihr müsst alte Kinderbücher wieder lesen. Dann hält er an, den Zug, auf freier Strecke. Und dann steigt er aus einem Zug aus und geht raus und läuft 50 Meter und sieht, wie direkt vor ihm eine Brücke abgerissen wurde. Und wenn er weitergefahren wäre, wäre der ganze Zug in den Abgrund gestürzt. Und als er zurückkommt, sieht er in seinem Scheinwerfer zwei riesen Insekten, die immer gesprungen sind vor seiner Lampe, und die diese Erscheinungen gegeben haben.
Und dann ist er durch den Zug gegangen und hat alle Leute diese Geschichte erzählt. Er hat gesagt, Freunde, wir wären verloren gewesen. Und er war Christ. Und mit dieser Geschichte hat er den Leuten erklärt, was mit ihnen passiert. Sie sitzen tatsächlich in einem Zug und die Brücke fehlt. Und wenn sie nicht stille stehen und sich nicht retten lassen, dann stürzen sie darunter. Und deswegen schickt Gott jemanden, der sie aufhalten will. Und ich meine, da ist mir als Kind klar geworden, ja Mensch, ich bin ja wirklich verloren. Und wenn du verloren bist, kriegst du die Panik. Ja, wer rettet mich denn? Und das haben wir ja schon in der ersten Stunde durchgehechelt, dass man dann versteht, ach, da ist ja jemand, der mich liebt. Deswegen habe ich aufgeschrieben, Jüngerschaft ist eine Frage der Zuneigung. Und das möchte ich mal ganz dick überhaupt über unseren Tag stellen. Ich glaube, dass Christsein überhaupt eine Frage der Liebe ist. Warum? Also meine Kinder kamen mal zu mir und haben gesagt, Papa, wir sollen morgen in der Schule erzählen, was überhaupt Christsein ist, weil das Kinder kennt. Naja, wie willst du denn in der Uckermark in der Schule jemanden erklären, was Christsein ist? Ist das jemand, der, naja, da waren so manche Äußerlichkeiten auffallend. Naja, ich sage, gebt mir mal eine Nacht. Und dann habe ich ihnen am nächsten Morgen gesagt, geht in die Schule und sagt, Christsein ist eine Liebesbeziehung. Mehr braucht er nicht erzählen. Das ist der Kern. Es hat mich jemand geliebt und ich liebe ihn wieder. Das ist der Kern. Alles andere spielt sich rundherum ab. Christsein ist nicht ein Vertrag, den ich eingehe. Christsein ist nicht, wenn du das hältst, dann bekommst du das Leben. Das ist das Gesetz. Christsein ist auch nicht, weil ich dich jetzt gerettet habe, dann habe ich ein Recht, dass du mir dienst. Das ist auch nicht Christsein. Christsein ist, dass ich jemand liebe. Wenn ich meine Frau nicht lieben würde, dann wäre das schon mal anstrengend, mit ihr zusammenzuleben. Also versteht das jetzt? Oh, das musst du löschen. Oder ich setze noch eins hinterher. Umgekehrt wäre es noch viel schlimmer. Wenn meine Frau mich nicht lieben könnte, dann wäre es für sie wie ein Gefängnis. Aber wenn zwei Menschen sich lieben, dann spielen doch andere Fragen überhaupt keine Rolle. Ich habe doch in der Verlobungszeit nicht mit meiner Frau zusammengesessen. Wir haben ständig an den Vertragsbedingungen gehechelt, so wie jetzt die Jamaika-Koalition versucht, immer hoch und runter und vor und zurück und wer kriegt denn nun welche Kontozugänge, was weiß ich alles. Null Probleme. Wir lieben uns. Naja, ist nicht immer ganz so einfach, aber das ist so das, was unsere Beziehung prägt. Alles andere, dass wir gemeinsam dienen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir gleiche Ziele verfolgen, dass wir uns korrigieren. Gehört alles dazu, dass man Regeln einhält. Unbedingt. Aber das, was meine Beziehung prägt, ist doch, dass wir uns lieben. Und das hängt mit Jüngerschaft zusammen. Dann ist die erste Bedingung, die der Herr formuliert, dass wir Vater und Mutter und Weib und Kinder und Brüder und Schwestern hassen müssen. Das müssen wir natürlich den jüngeren Leuten erklären. Hast du jetzt einen Grund, deiner Mutter vor das Schienbein zu treten? Natürlich nicht. Hassen bedeutet in der Bibel weniger lieben. Und das wird illustriert an 1. Mose 25, wo es um diese seltsame Familie geht. Jakob mit seinen beiden Frauen, 1. Mose 29. Und da hat die Lea das Gefühl in Vers 33, weil der Herr gehört hat, dass ich gehasst bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und hassen bedeutet einfach wörtlich übersetzt in der Bibel nicht das, was wir unter hassen verstehen, dass man jemanden am liebsten ins Gesicht springen möchte, sondern ich bin weniger geliebt. Das bedeutet das. Und der Herr möchte in Lukas 14 sagen, wenn es um meine Beziehung geht, gibt es keine vergleichbare Beziehung. Ich weiß, dass es ein schwieriger Vers ist, aber er ist eigentlich einfach zu verstehen. Du musst mich mehr lieben, sagt der Herr, ganz einfach, mehr als Vater und Mutter, als deine Frau, als deine Kinder, auch als dein eigenes Leben. Meine Liebe muss immer einen absolut unangefochteten Platz haben. Jetzt weiß ich schon, wie ihr guckt und sagt, naja, aber meine Frau ist doch auch noch da. Ja, sie ist noch da. Und ich weiß, dass das ein ganz schwieriges Spannungsfeld ist. Rede ich mit meiner Frau darüber, bevor ich hierher fahre? Natürlich. Und wenn sie gute Gründe hat, zu sagen, Klaus, ich habe den Eindruck, du solltest dich mehr zu Hause aufhalten, dann würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hören. Natürlich reden wir darüber. Und ich glaube, dass Charles Studd, der
von einigen sehr gerühmt wird, in diesem Punkt tatsächlich versagt hat. Also wenn ich mich entscheide zu heiraten, dann kann ich nicht nach 20 Jahren plötzlich die Erleuchtung bekommen, also der Herr verlangt, dass ich ihm nachfolge und lasse meine Frau im Dunkeln sitzen. Das geht nicht. Ja, das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Das meint auch der Herr damit nicht. Und trotzdem gelingt es uns, dass wir beide wissen, wir möchten, auch wenn wir einander durch Liebe verbunden sind, möchten wir den Herrn über alles lieben. Und dann können wir zusammen beten und dann können wir zusammen nachdenken und dann können wir zusammen zu einer Überzeugung kommen, das sollten wir tun. Und es gibt leider einen Vers, nein, also betrachte das bitte nur als Humor, es gibt einen Vers in 1. Mose 21, da sagt Gott zu Abraham, was? Du solltest das tun, was Sarah sagt. Vielleicht, der steht wirklich in der Bibel. Erste Mose 21, Vers 12. Was immer Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Und da tun wir Männer sehr, sehr gut daran. Und ich finde, das ist einfach auch nochmal ein Phänomen der Ehe, dass wenn man mit einer Frau verheiratet ist als Mann, dass zwei unglaublich unterschiedliche Personen zusammenkommen. Und das hat Gott sich ja so ausgedacht. Das geht nur gut, wenn man sich liebt, weil wir so unterschiedlich sind, weil wir Dinge unterschiedlich beurteilen, weil wir unterschiedlich denken, manchmal unterschiedliche Ziele verfolgen. Und dann sagt Gott, ich möchte trotzdem, dass ihr zusammenkommt und dass ihr zusammen vor mir steht. Und dass ihr in eurer Unterschiedlichkeit zu einer gemeinsamen Überzeugung kommt. Und wenn ihr das tut, ehrt mich das. Das ehrt einfach Gott. Und ich finde das hervorragend. Ich finde es, ich sage das mit Überzeugung, hervorragend, sich auch korrigieren zu lassen. Auch dass der andere sagt, Klaus, da siehst du die Dinge nicht reell. Denk einfach nochmal drüber nach. Sind wir eigentlich kritikfähig? Das ist doch ein ganz Wunderpunkt, ja. Auch in Gemeinden, dass mal einer zu uns kommt und sagt, Mensch, du, da hast du was gesagt, das war einfach nicht gut. Ja. Weil es entspringt auch nicht der Schrift. Und dann ist die Beziehung für ein Vierteljahr tot. Ja. Ihr redet nicht mehr, ihr braucht sehr viel Platz auf dem Weg zur Versammlung, ihr müsst euch ja mal aus dem Weg gehen. Das ist doch blöd, oder? Wenn wir das doch mal ein bisschen kultivieren könnten, dass man einander in Liebe auch Dinge sagt, die nicht gut sind. Das ist der erste Punkt. Also es geht nicht darum, seine Frau wirklich zu hassen und seine Eltern, sondern es geht darum, die Liebe zu dem Herrn absolut unangefochten an die Spitze zu stellen. Das zweite ist das Kreuz. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Da habe ich ein sehr schönes Zitat von MacDonald gefunden, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das Kreuz veranschaulicht die Schande, Verfolgung und Schmach, mit der die Welt den Sohn Gottes überhäufte und welche die Welt auch auf alle die laden wird, die sich entschieden haben, gegen den Strom zu schwimmen. Jeder Gläubige kann dem Kreuz einfach dadurch entgehen, dass er sich der Welt und ihren Wegen anpasst. Also mein Gespräch gestern im Zug war streckenweise unangenehm und man sagt sich dann hinterher, so versuche ich eigentlich nicht, ja, dass ich jetzt in so einem Abteil da fertig gemacht werde von anderen, nur weil ich eine andere Überzeugung habe. Aber hinterher sagt man sich, es war eigentlich herrlich. Es ist doch gut, wenn wir mal in der Öffentlichkeit ein Statement abgeben müssen über das, was wir glauben und wovon wir überzeugt sind. Auch wenn wir wissen, dass das Gegenüber mit totalem Unverständnis reagieren wird. Vielleicht müssen wir das mehr lernen. Natürlich liebevoll, ja, nicht mit der Keule. Mir fällt es dann schon schwer, immer so nett zu gucken. Auch meine Kinder sagen schon mal, Papa, wenn du so predigst, guck doch mal ein bisschen netter. Aber das sind so Charakterzüge, die wir haben. Ja. Wir hatten jetzt eine Buchmesse in Leipzig und junge Leute haben sich entschlossen zu verteilen. 30 junge Leute. Fußnote. Ich merke in vielen Gemeinden, dass wir eine prächtige Jugend haben. Und wir Alten sollten viel dafür tun, dass wir sie motivieren. Und ich hatte das Privileg, mit 30 jungen Leuten zusammen zu sein, die wirklich für den Herrn brennen. Und die haben von um 8 bis abends 18 Uhr verteilt, und zwar Gutscheine für Bibeln und Taschenbücher auf der Messe. Die Messe machte um 10 auf und 10 nach 10 war an unserem Messestand eine Schlange von Leuten, die sich ein Neues Testament freiwillig abholen wollten. Und am ersten Tag hatten wir am Abend 1100 Neue Testamente weitergegeben. Da kommen Lehrerinnen mit ihren Klassen, die lassen die antreten, wie bei der Parade in Nordkorea. Und dann sagte die Lehrerin, so, jetzt macht ihr alle euren Ranzen auf und nehmt euch die Bibel da und dann steckt ihr die da rein. Und ich dachte immer nur, Herr, ist es nicht wahr? Was ist denn hier los? Also ich will nicht von einer Erweckung sprechen, aber es ist doch prächtig, oder? So, und diese jungen Leute, mit denen haben wir dann abends zusammengesessen. Nichts motiviert junge Leute mehr als ein Gang in die Pizzeria. Und dann haben sie erzählt, wie der Tag gelaufen ist. Und dann sagt der eine, stell dir vor, wir waren auf dem Leipziger Hauptbahnhof dann und haben an Penner auch Bücher verteilt. Die waren klar erkennbar. Und plötzlich kommt einer an, das schien so ein Oberpenner zu sein, baute sich vor dem einen jungen Bruder auf, holte aus und spuckte ihm direkt ins Gesicht. Das hatte der nicht erwartet. Und hat gesagt, lass meine Jünger in Ruhe. Und dann mussten die wieder abziehen, sonst hätten sie sich wahrscheinlich geprügelt. Naja, der hat dann sein Gesicht irgendwie wieder gereinigt. War natürlich im Moment unangenehm. Aber wenn ihr gesehen hättet, wie der abends gestrahlt hat in der Pizzeria, da sagte Klaus, da habe ich begriffen, was das für eine Freude ist, für den Herrn wenigstens mal Schmach zu leiden. Das habe ich ja noch nie erlebt. Also der hat nicht gleich Halleluja gerufen, wo ihm die Spucke da das Gesicht runterlief. Das kann man auch von keinem erwarten. Aber hinterher sagt der Mensch, das ist doch mal so im Ansatz. Haben wir mal erlebt, wie das ist, wenn jemand uns mal so richtig vors Schienbein tritt. Das wird zunehmen, unbedingt. Aber es wird unbedingt dazu führen, dass unsere Freude zunimmt, dass unsere Standfestigkeit zunimmt, dass auch das Bekenntnis, was wir haben, etwas klarer wird, dass wir auch mal lernen, über Argumente nachzudenken. Deswegen nochmal der Hinweis auf dieses schöne Buch. Dass wir auch wissen, warum wir für Zweigeschlechtlichkeit sind und für Ehe und das nicht als ein Auslaufmodell betrachten. Christen werden in Zukunft auch in Deutschland nicht nur geduldet werden, der offene Widerstand formiert sich und tritt offen zutage. Das ist das Kreuz. Und habt bitte keine Angst davor. Es ist Unsinn, dass wir jetzt denken, naja, und so. Also wir kriegen selbst als Verlag Briefe von einem humanistischen Verband aus Berlin, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Christen eben nicht zu dulden, sondern sie anzugreifen. Das heißt, die Zeit ist vorbei, wo man uns einfach als eine Spielart unter vielen gewähren lässt in Deutschland, sondern es gibt tatsächlich eine politische Kraft, die gegen Christen vorgehen will. Und leider war ich gestern im Zug nicht so schlagfertig, aber der ältere Mann, der war SPD-Politiker auch noch, ich hätte ihn eigentlich fragen sollen, wenn in Berlin der Marsch der Kreuze stattfindet. Das ist so ein Marsch, wo man gegen Abtreibung demonstriert. Das ist ein Schweigemarsch. Man zieht einfach durch Berlin, man sagt nichts und man hält ein weißes Kreuz und geht da lang. Ich lasse das mal unkommentiert, ob man das machen muss oder nicht. In diesem Jahr waren jedenfalls 7.500 Leute da und sind schweigend durch Berlin gezogen. Die SPD als Partei organisiert eine Gegendemonstration. Und die ist so heftig, körperlich, vom Lärm her, unter der Gürtellinie, dass Riesenpolizei eingesetzt werden muss, um die Linksradikalen, organisiert von der SPD, davon abzuhalten, diese Christen buchstäblich zu verprügeln. Wenn die nicht da wären, würden sie angegriffen werden. Die Sprüche, die die ablassen, möchte ich hier nicht zum Besten geben. Es ist komplett unter der Gürtellinie. Es ist für die Menschen unerträglich, dass ein Mensch für ungeborenes Leben auftritt. Und ich meine, was ist denn da dabei? Darf ich nicht in Deutschland sagen, dass das ein Graus ist, dass das schrecklich ist, dass ein Kind im Mutterleib umgebracht wird? Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Und deswegen fällt es uns heute auch vielleicht ein bisschen leichter, über ein Kreuz nachzudenken, was wir aufnehmen. Also wir werden nicht von allen Menschen bejubelt werden. Überhaupt nicht. Und wir haben schon gerade mit Olli noch gesprochen. Es wird auch an uns als Gemeinden gehen, wie tolerant wir uns in Zukunft zeigen, gewissen Menschengruppen gegenüber. Man wird uns testen, man wird die Leute schicken. Und dann müssen wir Farbe bekennen. Der dritte Punkt. Das dritte, der kann nicht mein Jünger sein, ist am Ende dieses Abschnitts, da sagt der Herr Jesus, in Vers 33, also nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wer das zuerst liest, empfindet es als Bedrohung. Ich möchte euch bitten, lest es einfach als Befreiung. Es hat überhaupt keinen Sinn, dass wir uns an Dingen festbeißen, wo wir sagen, das ist etwas und das möchte ich dir nicht geben, oder? Wenn du deine Hände öffnest und wenn du sagst, das, was ich habe, mein Leben und alles, was Gott mir im Lauf meines Lebens alles gegeben hat, ich möchte es dir gerne geben. Wisst ihr, was es ist? Das ist einfach eine unglaubliche Befreiung. Das ist mit Freude verbunden. Das ist mit der Genugtuung verbunden, dass du abends ins Bett gehst und sagst, Herr, du kannst das wirklich, du kannst darüber verfügen. Das ist ja nicht so, dass der Herr dann kommt und alles sofort einsteckt und dich auf einem einsamen, nackten Felsen sitzen lässt mit einem Lendenschurz, sondern wir wissen, dass wir als Christen keine großen Probleme haben mit der Ernährung und mit der Bedeckung. Daran fehlt es uns nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Gott uns das wegnehmen will. Aber er kann nicht damit leben, dass du wie der Erdalfrosch da drauf sitzt und sagst, und das ist alles meins. Und dir gebe ich es nicht. Nein, sagt der Herr. Wenn du so denkst, dann geh deine Wege. Dann hast du nicht verstanden, was am Kreuz passiert ist. Das ist die Frage der Verbindlichkeit. Wenn der Herr für mich gestorben ist, alles gegeben hat, ist euch das mal aufgefallen? Er hat in einem gemieteten Raum sein Passa gefeiert, auf einem geborgten Esel gesessen, seine Steuer hat er sich über die Fische besorgt. Als er zum Kreuz geht, nehmen sie ihm seine Kleider weg. Was hat er, als er am Kreuz hängt, als einziges noch? Sein Leib. Und dann sagt er in Lukas 22, das ist mein Leib, der für euch ist. Was hat er noch? Nichts. Was steht in Daniel 9, Vers 26? Der Christus wird weggetan werden und nichts haben. Nichts haben. Das ist doch beeindruckend, oder? Da kommt einer und behält nichts für sich. Und jetzt fängst du an, mit diesem Herrn zu handeln und zu sagen, komm, 80% für dich, 20% für mich. Nein, sagt der Herr. Wir kommen so nicht ins Geschäft. Hast du schon mal Verhandlungen gemacht im Geschäft? Uli, bestimmt schon mal. Ein paar Rabatte hoch und runter. Die können schon mal zäh sein. Fang nie an, mit dem Herrn zu handeln. Diese Biljam, das Interessante ist, dass Biljam auch ein Ungläubiger war, ja? Der Herr ist, er ist auch radikal. Aber ich bin heute hier in Augsburg, um euch das Bedrohliche zu nehmen, dass ihr denkt, ja, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht hast du noch nicht so richtig über den Herrn nachgedacht. Was bedeutet dir Jesus eigentlich? Kannst du das sagen, was Paulus schreibt in Philipper 1? Christus ist mein Leben. Kann ich das sagen? Oft nicht. Und oft laufe ich so durch mein Leben und mache einfach mein Ding und irgendwann werde ich dann mal wach unter der Dusche und denke, was mache ich denn eigentlich? Ich verfüge über Dinge, die mir nicht gehören. Und der Herr lässt uns nicht locker. Und vielleicht ist es doch ein Nadelstich, den er heute setzt. Und sagt, wenn du nicht allem entsagst, was du hast, du kannst nicht mein Jünger sein. Aber ich glaube immer noch, dass die primäre Aussage dieses Textes die ist, ich möchte dich gerne in die Freiheit entlassen, auch in die Freiheit von deinem Gebundensein an Dinge, die dich eigentlich verzehren. Ich habe aufgeschrieben, jetzt müssen wir noch weitergehen, ja. Also nun, jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das Interessante ist, für Entsagen steht in Lukas 14, Vers 33 in der Elberfelder Studienbibel die Bedeutung, dass jemand all seine Belange von sich wegstellt an ihren richtigen Platz und ihnen nicht erlaubt, ihn in der Nachfolge zu behindern. Das ist doch nett, ja? Es geht nicht darum, dass der Herr uns Dinge wegnimmt, sondern dass wir die Dinge an den richtigen Platz stellen. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal in Schweden war, also als die Grenze fiel. Ich komme aus dem Osten, hat sie vielleicht schon rumgesprochen. Da haben wir gemerkt, dass Schweden plötzlich unser Nachbarland ist. Mit ein bisschen Wasser dazwischen, aber. Und da meine Großeltern aus Schweden kamen, habe ich gedacht, Mensch, das kann ich ja in das Land meiner Väter. Und da sind wir dahin und haben Christen gesucht. Und wir haben gefunden arabisch sprechende Christen. Und die Araber, das ist ja so ein besonderes Volk. Jedenfalls kamen wir dahin in ihr Haus. Sie wohnten in so einem Neubaublock. Und dann haben wir da gesessen. Wir haben uns noch nie vorher gesehen. Sie haben nur über eine Empfehlung haben wir die Adresse bekommen. Und dann setzt sich der Vater dahin und sagt, so Klaus, alles, was ich habe, gehört euch. Habe ich gedacht, das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich sage zu meinem Kollegen, können wir gleich mal einen Test machen. Lassen wir uns die Autoschlüssel geben. Und wir hätten alles gekriegt von ihm. Das ist so diese Volkstümlichkeit dieser Leute. Unglaublich gastfrei. Wir hätten denen den gesamten Kühlschrank leer essen können. Übertraf unsere Möglichkeiten. Wir durften seine Kellerräume nutzen zum Lagern von Literatur. Wir konnten bei ihm schlafen im Wohnzimmer. Wir konnten sein Auto benutzen. Er hat es wirklich so gemeint. Und das habe ich nie wieder erlebt. Also ich erlebe ganz viel Gastfreundschaft und so. Und ich glaube auch, dass der Georg manches locker machen würde. Aber ich will ihn da gar nicht testen. Am liebsten würde ich einen Ofen mitnehmen. Mal sehen, wie er darüber denkt. Aber stell dir vor, der Herr kommt zu Besuch. Und er sitzt bei dir im Wohnzimmer und dann sagst du, Herr, alles. Du kannst alles haben. Nimm ein Auto. Du kannst mein Haus belegen. Meine Frau würde ich mal noch ein bisschen reservieren. Aber ansonsten. Die Bedeutung, dass jemand all seine Belange von sich wegstellt an ihren richtigen Platz und ihnen nicht erlaubt, ihn in der Nachfolge zu behindern. Das ist eine absolute Fokussierung auf das Wesentliche. Was ist wirklich wichtig? Und da gibt es zwei Dinge, die wir uns gut merken müssen. Der Mensch muss immer vor der Sache kommen. Und das Ewige muss vor dem Zeitlichen kommen. Das sind eigentlich zwei Dinge, da kann man vieles, was man so tut im Leben, gut einsortieren. Wenn du überlegst, ob du Oma Else besuchen solltest oder Unkraut zupfen, also ich ziehe nicht gerne Unkraut, dann geh besser zur Oma Else. Wo meine Frau auch darauf besteht, dass auch Unkraut gezupft werden muss. Und das ist auch richtig, weil es kommen wieder Menschen, die genießen auch den Reiherhals als Ganzes. Die sagen, wir fühlen uns wohl, weil wir nicht so viel Unkraut sehen. Also hat sie auch ein Argument dafür. Aber insgesamt verrennen wir uns schon mal in so sächliche Dinge. Ich entsinne mich, nach der Wende bin ich das erste Mal nach dem sogenannten Westen gefahren und ich war sehr gespannt, was ich für Christen treffen würde. Und ich habe das schon mal erzählt, dass ich dann bei einem Bruder gelandet bin und der hat mich mit in seine Garage genommen. Da dachte ich, na, hat er da irgendwie ein Bibellager? Aber da stand ein alter, gepflegter BMW 520 und da machte er die Motorhaube auf und dann war da der Motorblock, der glänzte von oben bis unten. Da sagte er, guck dir das mal an. Da war ich fertig. Ich sage, ist das das Ziel deines Lebens? Ist das das Erste, was ich in deinem Haus sehen muss, dass der Motorblock deines Oldtimers so glänzt? Also, ich will dir das nicht fertig machen. Ich hätte ihm wahrscheinlich bei uns mein Segelboot gezeigt oder irgendwas, wo ich denke, Mensch, das ist doch schön, ja. Aber ich war trotzdem entsetzt. Ich sage, nein, das ist doch nicht das, was ich jetzt im Moment gesucht habe. Kann es sein, dass wir unsere Zeit, unsere ganze Aufmerksamkeit oder meine ganze Lebensplanung, dass ich das irgendeiner Sache unterordne, die es einfach nicht wert ist? Dann stell die Dinge bitte an den richtigen Platz. Fokussierung auf das Wesentliche. Matthäus 6, Vers 33, so ein schöner Vers, der alle göttliche Versicherung zusammenfasst, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Da möchte ich nochmal eine Folie zurückkommen und auf das Zweite eingehen. In Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt. Über die Bäume haben wir schon gesprochen. Wenn Führer an die Stelle Christi treten. Es gibt eine beängstigende Stelle in Matthäus 23, dass der Herr zu den Pharisäern sagt, ihr habt euch auf den Stuhl Moses gesetzt. Ihr habt euch eine geistliche Autorität angeeignet, die euch nicht zusteht. Das ist gefährlich. Deswegen müssen wir auch Autorität in der Gemeinde immer in einer dienenden Haltung ausüben. Wir dürfen nicht über die Geschwister herrschen. Dann könnte es noch sein, wenn die Frage lautet, wem oder was folgen wir, dass wir sagen, naja, ich habe ja wenigstens noch ein eigenes Urteilsvermögen. Vorsicht, es gibt eine Stelle in 1. Korinther 4, Vers 4, vor diesem berühmten Vers 7, dass Paulus sagt, wenn ich aber auch durch andere beurteilt werde, dann ist das nicht maßgebend für mich. Noch nicht mal, wenn ich mich selbst beurteile, weil ich auch in meinem eigenen Urteil über mich selbst völlig daneben liegen kann. Es ist entscheidend, wie der Herr mich beurteilt. Das bedeutet nicht, jetzt nehmt das nicht als Freibrief, dass nicht mal euch jemand korrigieren darf oder dass du dann gleich zu dem anderen sagst, ich lasse mich von dir nicht beurteilen. Das ist damit nicht gemeint. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Wenn wir uns von dem Urteil anderer abhängig machen, werden wir normalerweise scheitern. Entweder man schmeichelt dir oder man macht dich fertig. Aber dass du Leute findest, die dich objektiv beurteilen, das kommt ziemlich selten vor. Das ist jetzt kein Urteil gegen die anderen, aber das ist immer gefährlich. Wenn ich mich abhängig mache von dem Beifall oder von dem Buhrufen der Masse. Und dann habe ich mal aufgeschrieben, dass es so Trends gibt. Im säkularen Bereich, im ungläubigen Bereich gibt es so einen Mainstream. Und der ist zum einen Selbstdarstellung bis zum Exzess und auch die Leugnung absoluter Wahrheit. Damit haben unsere jungen Leute an der Schule zu tun. Sie lernen immer und immer wieder, mantraartig wird ihnen nahegelegt, es gibt keine absolute Wahrheit. Heute ist man in der philosophischen Schule so weit, dass man sogar sagt, es gibt überhaupt keine Wahrheit. Es gibt nicht Gut und Böse. Es hat auch niemand das Recht zu sagen, das ist gut und das ist böse. Das war ja auch das Argument von den Grünen, als sie Pädophilie erlauben wollten. Wer will uns denn sagen, was gut und was schlecht ist? Das ist ja unser gesellschaftlicher Konsens, auf dem wir leben. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass, dass nichts gut ist und nichts schlecht ist, wer soll dann sagen, dass es schlecht ist, 106 Leute in der Klinik zu ermorden? Der Krankenpfleger wollte ihnen einfach nur helfen. Sollen sie doch froh sein, dass sie tot sind. Also wer will Gut und Böse noch beurteilen? Und dann kommen unsere muslimischen Freunde, die unseren Nachbarstand hatten, auch in Leipzig auf der Buchmesse, die ganz oft Lesungen veranstaltet haben, die haarsträubend waren. Bis ich dann da zu ihnen hin bin, habe offen protestiert und habe ihnen gesagt, ihr lügt, ihr sagt nicht die Wahrheit. Dann sagt der Chef von ihnen, hat mich dann zur Seite genommen, wir haben einen Kaffee zusammengetrunken, ja, sagt er. Das Gute ist, wir dürfen ja lügen. Ach Mensch, dachte ich, daran habe ich wieder nicht gedacht. Dann sagt das doch bitte auch den Leuten. Sagt ihnen, ich sage euch jetzt was und ihr müsst davon ausgehen, dass ich lüge. Ich sage, ihr seid in Deutschland und da war bisher ein Usus, dass man nicht lügt. Also man muss immer wissen, auf welcher Basis steht eigentlich der andere. Und der säkulare, der geistliche Mainstream ist, dass wir in den Gemeinden unter den Christen immer häufiger die Frage hören, hat Gott wirklich gesagt? Wir nehmen die Bibel auseinander. Wir demontieren die Bibel. Und das geht nicht. Ihr kennt die Geschichte von diesem König, der am Kohlenfeuer sitzt und der Schreiber liest vor und er nimmt die Schere und schneidet ein Stück nach dem anderen ab und es fliegt alles ins Feuer. Liebe Geschwister, es gibt für mich im gesamten Alten Testament keine grausigere Szene als diese. Und das ist genau die Situation der evangelikalen Bewegung in Deutschland. Wir haben die Bibel zerschnitten. Und hört bitte auf, immer von euch zu reden, dass ihr die Bibeltreuen seid, oder wir vielleicht. Wir stehen alle in der Gefahr. Wir sind nie davor gefeit, nicht auch selbst uns an der Bibel zu vergreifen. Wir brauchen wirklich einander, wir brauchen Korrektur, wir brauchen Demut. Wir können uns der Bibel nur von unten nähern und niemals von oben. Und wir können einfach nur kindlich und einfältig zu Gott flehen, bewahre uns davor, dass wir die Bibel demontieren. In welchem Punkt auch immer. Und das Zweite ist eine schreckliche Oberflächlichkeit. Wir reden nicht mehr über Lehre. Wir finden Lehre auch nicht wichtig. Wir denken nicht mal in Ruhe über Dinge nach. Wir plätschern so durch unser christliches Leben. Wir finden alles happy und funny. Und dann kommt plötzlich der Herr und sagt, mal nebenbei, wenn du nicht allem entsagst, was du hast, kannst du nicht mein Jünger sein. Und dann nehmen wir die Schere und sagen, komm, ach, das sind so Freudenräuber. Das ist doch schrecklich, oder? Da will jemand uns unsere Unbeschwertheit nehmen. Nein, da ist jemand, der sagt die Wahrheit. Gott lässt dich an diesem Vers nicht vorbeigehen. Und wenn wir jetzt durch die Tür gehen zum Essen, dann stell dir einfach vor, da steht so ein Aufsteller und da steht der Vers drauf und der Aufsteller ist genauso breit wie die Tür. Du kommst nicht durch. Er steht einfach da. Und erst wenn du sagst, okay, akzeptiert, dann nimmt Gott ihn weg und dann gibt es was zu essen. Und ich möchte noch einmal sagen, dass ich das als eine große Freude empfinde, wenn wir anfangen, das zu praktizieren. Wenn wir unsere Zeit teilen. Und ich kenne so viele Geschwister, die das leben. Es ist ja nicht so, dass wir keinen kennen, der versucht, in aller Schwachheit das auch zu leben. Und diese Geschwister sind ein großes Vorbild und ein großer Segen für die Gemeinde, die nicht für sich selbst leben. Ich habe gestern dem Klaus Unrecht getan, weil ich gesagt habe, was kann dir denn mein Väterbuch schon nützen? Und dann sagt er, ja, ich habe doch geistliche Kinder. Ja, wie blöd ist man manchmal, ja. Und wenn du Klaus triffst, dann triffst du immer irgendjemanden, der am Schlepptau hat. Fantastisch, oder? Wollen wir nicht mal das Gute anerkennen? Vergiss es wieder, ja? Aber wir teilen unsere Zeit mit anderen. Wir entsagen einfach mal unserem Egoismus und sagen, ja, das ist mir der andere jetzt wichtig. Und da wirst du plötzlich ein Vorbild für andere. Hervorragend. Noch ein letzter Satz zu Saul und Judas. Saul hat der Selbstliebe nie entsagt. Das haben wir an diesem Vers gelernt, wo er sagt, ich habe gesündigt und ehre mich doch vor den Ältesten des Volkes. Saul verglich sich mit Menschen und war beständig neidisch. Wenn du aber den schwarzen Punkt aus der Mitte wegnimmst, dann hast du überhaupt kein Problem, dich mit anderen zu vergleichen. Du hast kein Problem, jemanden zu treffen, der begabter ist als du, der erfolgreicher ist als du, der eine höhere öffentliche Reputation hat als du. Du hast damit kein Problem. Warum auch? Wer bist du denn? Du bist doch ein Nichts. Es ist nicht wichtig. Du freust dich über jeden, den Gott segnet, den er mit Gaben ausstattet. Du anerkennst das. Du erwähnst das auch ihm gegenüber. Ich habe das gehört über dich. Ich habe mich so gefreut. Prima. Mach weiter. Ich habe früher immer gedacht, wenn man jemand lobt, dann ist das immer Schmeichelei. Und das hört man ja auch schon mal, wenn man sagt, du, ich habe mich sehr gefreut über diesen Vortrag. Dann sagt der andere, ja, hat der Teufel auch schon gesagt. Freunde, sagt sowas bitte nicht. Das ist einfach so blöd. Nicht, dass wir uns ständig Honig ums Maul schmieren, das meine ich nicht. Aber wenn auch gerade unsere jungen Leute, wenn sie etwas Gutes machen, dann sagt ihnen das doch bitte. Der Herr hat es auch gemacht. Wohl, du guter und treuer Knecht, ihr habt mir ein Glas Wasser gegeben. Hervorragend. Wir leben von Motivation. Das ist in unserer Familie so. Das geht meinen Kindern so. Früher habe ich gedacht, nicht getadelt ist genug gelobt. Das ist so ein blödes Wort. Ich habe irgendwann, wo ich dann um die 30 rum war, einen Bruder kennengelernt. Der hat mich streckenweise ermutigt. Der hat mich angerufen. Der hat gesagt, das habe ich gelesen, das habe ich gehört. Mach weiter. Und wenn ich sowas höre, dann kann ich 14 Tage ohne Benzin fahren. Das ist einfach so. Und es geht jungen Leuten vor allen Dingen so, wenn ich meinen Kindern sage, du, das und das habe ich gehört. Ich mache das schon mal, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich schicke ihnen eine SMS also, oder irgendwas anderes. Das fand ich gut. Mach weiter so. Das löst Kräfte, setzt das frei. Die sind unglaublich. Und das brauchen wir einander. Saul verglich sich mit anderen und Saul scheitert. Judas war außerordentlich privilegiert. Er lebte in der Gegenwart des Herrn. Aber das Geld war Judas Problem. Welche Rolle spielen Geld und Besitz in unserem Leben? Welche Rolle? Machen wir uns selbst etwas vor? Sagen wir vorschnell, ja, das ist das für mich nicht das Problem. Haben wir vielleicht unser ganzes Leben dafür gearbeitet, damit wir einen bestimmten Level erreichen? Ohne uns das selbst einzugestehen? Betrachten wir es als Ehre, für den Herrn arbeiten zu dürfen? Überlegt euch mal, Judas ist nur an dem Punkt gescheitert, dass er die Hand nicht aufgekriegt hat. Das Geld hat ihn so in Beschlag genommen, dass er unfähig war, seinen Herrn zu lieben und an ihn zu glauben. Das ist doch unglaublich tragisch. Und das ist so eine ernste Warnung an uns. Wie auch immer, was auch immer du mit deinem Besitz machst, wir müssen zumindest den Gedanken mal denken, Herr, es ist Montag früh, ich gehe wieder in die Firma, zeig mir bitte, was ich tun soll. Zeig mir bitte, was ich machen soll. Zum Schluss eine Geschichte für die Kinder. Zur Wende war es für uns als Ossis etwas Besonderes, dass sich die Währung geändert hat. Das könnt ihr euch jetzt gar nicht vorstellen. Es gab eine frei konvertierbare Währung, das war die D-Mark. Und wir haben immer erzählt, die DDR-Mark war eine frei tapezierbare Währung. Die war also nichts wert. Also hat der kleine Klaus, der damals 30 war, gierig jede D-Mark gesammelt, die ihm irgendeine Oma hat fallen gelassen. Und dann hatte ich doch tatsächlich 200 D-Mark zusammen. Und dann kam die Wende, da habe ich gedacht, so, jetzt werde ich den ganzen Rest aufkaufen. Stolz wie Oskar. Und dann habe ich einen Freund gehabt, der hat mich angeschrieben, hat gesagt, Klaus, die Grenze ist weg. Ja, ich sage, habe ich gehört. Jetzt können wir an die Mission gehen. Boah, so, du hast ja Pläne. Ich möchte gerne nach Afrika. Und ich wollte dich fragen, ich möchte gerne einen Flug buchen und mir fehlen genau noch 200 D-Mark. Das war jetzt, naja, und da hättet ihr mal mich erleben müssen. Das war ein Tanz ums Feuer. Keine ruhige Nacht. Blödmann. Kann ja nicht andere fragen. Muss der gleich in die Mission gehen. Soll erstmal zu Hause aufräumen. Na, jedenfalls hat Gott keine Ruhe gelassen. Dann hast du noch eine Frau, die auch ständig sagt, so Klaus, das kannst du mal beweisen, was du mal gepredigt hast. Das sind so der letzte Hammer, den du noch kriegen kannst. Also am Ende hatte ich gar keine Chance, als meinem Freund 200 Euro zu überweisen. Aber das war schon sehr deprimierend. Kontostand ausgeglichen. Eine Woche später rufen uns Verwandte an, wir sollen sie doch besuchen. Na, wir Trabi vollgetankt und dann rüber. Freitagabend angekommen, alles ganz nett. Der Traum jedes ostdeutschen Mannes war im Westen was? Baumarkt. Obi. Das war wie wenn Frauen auf die Insel Mainau gehen. Ja? Einmal durch den Obi und eine Zange kaufen können, auf die ich schon 15 Jahre gewartet habe. Aber mein Problem war, das Geld war am falschen Ort. Und dann bin ich abends schlafen gegangen und habe meiner Frau erzählt, das wird morgen ziemlich frustrierend. Meine Frau ist sehr ordnungsliebend und sie macht am nächsten Morgen unsere Betten. Unter meinem Kopfkissen liegen 200 D-Mark. Ich bin raus zu meinen Gastgebern. Das war für mich wirklich eine Unsumme Geld. Ich sage, was ist das denn? Ja, sagt er, wir haben uns überlegt, du willst da bestimmt in den Baumarkt gehen. Und was willst du denn da ohne Geld? Da haben wir dir gesagt, wir geben dir mal ein bisschen was, damit du da ordentlich einkaufen kannst. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn das immer so geht, das ist ja fantastisch. Also du gibst irgendwo Geld hin und eine Woche später kriegst du sofort den Betrag wieder. Wir hätten ihm mehr geben sollen. So denkt man, so ein bisschen kindlich. Ja. Aber irgendwie war das für mich eine Lektion. Ihr kennt vielleicht alle noch oder einige von euch den Siegfried Küttler. Für mich ein geistlicher Vater. Und als die Wende kam, da sagt er so, Klaus, und jetzt streckt das Geld seine Hand nach dir aus. Ich gebe dir einen Rat. Ich sage, sprich. Hat er einen Satz gesagt, Gottes Bank ist die beste Bank. Ich sage, wie meinst du das? Merk dir einfach zwei finanzielle Regeln. Hast du zu viel Geld, gib es Gott. Hast du zu wenig Geld, geh zu Gott. Das war so weise. Und ich glaube, dass man so leben kann. Und ich möchte euch das sehr empfehlen. Damit wir nicht an Judas scheitern. Damit sich nicht jemand von uns das Leben nehmen muss und geht am Wesentlichen vorbei. Und wir hätten gedacht, das Geld, das kriegt man doch in jedem Fall. geregelt. Das kriegen wir doch hin. Daran werden wir nicht scheitern. Vorsicht, sagt der Herr, ganz vorsichtig. Der Judas war die ganze Zeit bei mir, aber daran ist er gescheitert. Noch nicht mal meine Liebe konnte ihn überwinden, die Kasse zu lassen und mich zu verraten für 30 Silberlinge. Das sind immer wieder Fragen, die Gott uns stellt und vor denen wir stehen. Und ich möchte uns sehr dazu ermutigen, diese drei, der kann nicht mein Jünger sein. Betrachtet sie als einen Aufruf des Herrn, um uns innerlich frei zu machen und ihm zu dienen. Und Dienst für den Herrn ist mit einer großen Freude verbunden. Ich danke euch wieder, dass ihr zugehört habt.